Ja, danke schön. Erstmal danke für die Einladung und voll cool, dass so viele Leute da sind. Ich bin jetzt vor 2 Monaten aus Rojava zurückgekommen und war insgesamt 8 Monate da. Und in der Zeit sind neben mir noch viele andere Menschen aus Deutschland, aber auch aus anderen Teilen der Welt dort angekommen. Und wir haben viel zusammen diskutiert. In der Zeit ist ein Projekt entstanden, was sich Internationalistische Kommune nennt, wo ich später noch was zu erzählen möchte. Genau, wir haben aber auch viel darüber diskutiert, über unsere Identität, weil wir dort als Internationalisten gesehen wurden, vorgestellt wurden und uns dann auch ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, was bedeutet eigentlich Internationalismus für uns, was haben wir für Internationalismus Verständnis, was sehen wir für Probleme in dem, wie sich Menschen Internationalismus annähern. Dazu würde ich zum Einstieg ein bisschen was sagen. Dann würde ich ein bisschen von den Erfahrungen, die ich in der Praxis, ich habe eine Zeit lang in der Jugendarbeit, bei der Jugendarbeit in einer Stadt in Rojava und würde darüber was erzählen. Und das alles auch nicht allzu lange halten, um dann dass wir noch Raum haben, Fragen zu besprechen, zu diskutieren. Genau, also zum Anfang erstmal grundlegend, warum überhaupt Internationalismus, warum müssen wir uns Internationalismus beschäftigen. Der grundlegende Punkt ist unserer Meinung nach, dass wir es mit einem globalen System zu tun haben. Das System sich global organisiert, zum Beispiel durch Institutionen wie NATO, Europäische Union, IWF und so weiter und so fort. Und deswegen auch der Kampf dagegen global sein muss. Eben auch aus der Erkenntnis, dass die Kämpfe zusammenhängen. Also auch in Rojava, viele Leute sagen, okay, wenn die Revolution in Rojava unabhängig vom Rest der Welt gesehen wird, dann wird sie auf jeden Fall scheitern, sondern es muss auf kurz oder lang muss sich auch im Rest der Welt in anderen Orten was tun, damit die Revolution bestehen bleibt und erfolgreich ist. Internationalismus bedeutet für uns auch, aus unseren verinnerlichten Strukturen auszubrechen und mit unserer eigenen Mentalität konfrontiert zu sein. Wir glauben, es ist eine grundlegende Voraussetzung, sich mit anderen, mit Bewegungen außerhalb von Deutschland zu beschäftigen, um verschiedene Perspektiven zu haben und eben genau als Voraussetzung, um weltweit eine revolutionäre Bewegung aufbauen zu können. Genau, zu Problematiken, die wir sehen, wie sich Internationalismus oft angenähert wird, gibt es zum einen aufgrund einem hohen Frustrationsgrad im politischen Aktivismus, gibt es so eine Annäherung, dass Bewegungen romantisiert werden, idealisiert werden, ohne die Bewegung, also sozusagen die Praxis der Bewegung kennengelernt zu haben. Und dass es dann oft so Punkte gibt, wo Menschen zum Beispiel dorthin reisen, die Bewegung näher kennenlernen, die Revolution in der Praxis sehen und dann feststellen, okay, das ist doch nicht alles so, wie sie darüber gelesen haben, wie sie es vorgestellt haben. Und es dann sofort zu einer Entsolidarisierung kommt. Ich glaube, in unserer Zeit in Rojava waren wir ständig mit Widersprüchen konfrontiert, die sich halt in der Praxis ergeben. Und das ist eben der Punkt, wenn es eine Praxis gibt, dann wird es auf jeden Fall Widersprüche geben. Und es geht dann eher darum, wie man mit diesen Widersprüchen umgeht, als sie komplett auszublenden. Dann demgegenüber gibt es auch krasse eurozentristische Annäherungen, also dass alles, was außerhalb von Europa passiert, dem krass distanziert begegnet wird, übermäßig kritisch, also bevor sich darauf eingelassen wird, die Bewegung überhaupt kennenzulernen, wird sie vorverurteilt, es wird kritisiert, ohne vorher verstanden zu haben, worum es in der Bewegung überhaupt geht. Und diese ist im Prinzip eine Entsolidarisierung von Anfang an. Also beide Ansätze führen am Endeffekt zu einer Entsolidarisierung und spiegeln so ein bisschen so ein Alles-oder-Nichts-Prinzip wider. Also entweder ich verteidige die Bewegung, ignoriere die Widersprüche, argumentiere, ohne auf diese Widersprüche einzugehen, einfach für die Bewegung, oder ich distanziere mich sowieso und lasse mich gar nicht auf andere Perspektiven ein. Ein anderer wichtiger Punkt, Internationalismus, wenn es nur aus einer rein moralischen Verpflichtung heraus erfolgt, also das lässt sich auch oft daran sehen, dass Solidarität und Unterstützung oft in so Konjunkturphasen hat, also dass es eine Zeit lang voll viele Unterstützungsbewegungen für Befreiungsbewegungen in Lateinamerika gab. Dann gab es eine Zeit lang, wo voll viele Menschen sich mit den Zapatistas in Chiapas beschäftigt haben. Dann zum Beispiel ein Beispiel, was die kurdische Bewegung betrifft, zur Kobane-Zeit gab es eine super große Solidaritätsbewegung, die danach wieder eingebrochen ist, wo es aber zum Beispiel 2 Jahre später in Nordkurdistan eine Situation gab, in der die Städte krass von der türkischen Armee belagert wurden, bombardiert wurden, ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt wurde und es eben keinen weltweiten Aufstand gab, auch in Deutschland kaum Solidaritätsaktionen gelaufen sind. Und das zeigt so ein bisschen diese Konjunkturwende und man müsste sich mal fragen, was eigentlich dahinter steckt, dass in einer Situation eine krasse Solidarität da war, in der anderen nicht. Genau, was unserer Meinung nach dem entgegenzusetzen ist, ist halt gemeinsam mit der Bewegung ein cooles Verhältnis zu finden und sich auf jeden Fall nicht außerhalb der Bewegung zu sehen, weil man sonst leicht in die Haltung kommt, die Bewegung zu objektivisieren, also sie wie so einen Forschungsgegenstand zu sehen und danach so ein Urteil abgeben zu können, ja, das ist jetzt eine gute Bewegung, die ist revolutionär oder die ist nicht revolutionär, sondern das ist, um es auch zu verstehen, weil wir krass, gerade Menschen, die in Europa aufgewachsen sind, krass veränderlichte Strukturen in uns haben, sich eben als Teil dieser Bewegung auch zu verstehen, um sie verstehen zu können. Sich als Teil dieser zu sehen, um sie verstehen zu können. Genau, also das, damit wollen wir nicht sagen, dass so die Arbeit nicht wichtig ist und gut ist. Es ist auf jeden Fall super wichtig, aber es darf eben nicht dabei stehen bleiben, weil es sonst leicht zu so einem Ding wird, dass Menschen, die woanders kommen, in der Opferrolle gesehen werden und nicht als Subjekte gesehen werden. Aber Internationalismus immer damit verbunden sein muss, dass wir uns selber und die Gesellschaft verändern. Genau, und auf Rojava bezogen, was Internationalismus betrifft, sehen wir die Bedeutung der Revolution in Rojava und sozusagen sehen uns als Internationalisten auch in der Pflicht, die Revolution ideologisch und militärisch zu verteidigen. In dem Sinne, die ideologische Verteidigung sogar so wichtig ist, dass man sagen kann, man muss sie so weit ideologisch verteidigt haben, dass eine militärische Niederlage nicht dazu führt, dass die Gedanken von der Revolution, von dem Projekt von Selbstverwaltung verschwinden können. Genau, also dazu gibt es so ein schönes Sprichwort, sie können die Blumen ausreißen, aber den Frühling nicht verhindern, also in diesem Gedanken im Prinzip folgen mit einer ideologischen Verteidigung der Revolution. Dann vielleicht kurz historisch, Internationalismus kommt ursprünglich oder folgt dem Aufruf Proletarier aller Länder vereinigt euch aus dem kommunistischen Manifest. Danach hat sich die erste Internationale gebildet, um eben eine Struktur zu haben, die dieses Paradigma, diesen Ausspruch umsetzen kann. Und das folgt eben der Idee, eine Revolution kann nicht an einem Ort der Welt unabhängig passieren, sondern das muss irgendwie global passieren, das muss zusammengedacht werden. Und als einen wichtigen Zeitraum finden wir die Zeit nach der Oktoberrevolution in Russland, wo die dritte Internationale gegründet wurde, wo es halt in Europa eine krasse Aufbruchsstimmung gab, also wo Millionen Menschen daran geglaubt haben, dass die Revolution kurz bevorsteht. Und genau, in dem Sinne ist auf jeden Fall ein erstrebenswertes erstrebenswertes Ding ist, so ein Gefühl zu kreieren, wo eine kritische Masse das Gefühl hat, ey, es geht was, also es ist nicht hoffnungslos, es ist nicht verloren sozusagen. Und so einen Zeitraum finden wir wieder Anfang der 70er Jahre, was halt auch gleichzeitig der Zeitraum ist, in dem sich die PKK in Ankara, also die ideologische Gruppe, aus der später die PKK gegründet wurde, in Ankara zusammengekommen ist. Und das war eben auch eine Zeit, in der überall auf der Welt nationale Befreiungsbewegungen, es überall auf der Welt nationale Befreiungsbewegungen gab, wo es in Europa in fast allen Ländern Stadtguerilla gab, wo die 68er kurz davor waren, die 1971 als Jugendbewegung in die Türkei, in die Metropolen im Westen der Türkei angekommen sind. Und allgemein auch eben wieder eine Stimmung war, wo alle, insbesondere die Jugend davon ausgegangen ist, dass eine andere Welt möglich ist und es einfach einen Glauben daran gab. Und wieder, das ist wieder sozusagen der zweite wichtige Bezugspunkt, den wir in der Geschichte zum Thema Internationalismus sehen. Genau, ich habe schon gesagt, es ist die Zeit, in der sich die PKK gegründet hat. Und zu dieser Zeit lässt sich sagen, dass Internationalismus eine krasse Inspirationsquelle für die Bewegung war. Also wenn man mit Freundinnen und Freunden spricht, die zu der Zeit schon dabei waren, dort krass viel gelesen wurde, sich krass viel mit den anderen Bewegungen beschäftigt wurde, mit Bewegungen anderswo in der Welt. Und diese Analysen, diese Ergebnisse von dem in den Aufbau der eigenen Organisation mit eingeflossen ist. Und in der Praxis hat sich gezeigt, dass auch die Bewegung sich am Anfang an anderen Bewegungen beteiligt hat. Im Libanon zum Beispiel sich am Kampf der palästinensischen Befreiungsbewegung beteiligt hat und dort auch drei Freunde gefallen sind, was viele gar nicht wissen. Und auch von Anfang an eben nicht nur kurdische Freunde in der Partei organisiert waren, sondern von Anfang an auch andere Identitäten vertreten waren. Und genau von Anfang an damit die Grundlage der kurdischen Bewegung nicht ein kurdischer Nationalismus war, sondern es um einen Kampf gegen Unterdrückung allgemein ging. Ein wichtiges Moment ist noch der internationale Komplott gegen Abdullah Öcalan 1999, wo sich für die Bewegung nochmal ganz deutlich gezeigt hat, wie das System auch global gegen die Bewegung vorgeht. Also es war nicht so, dass irgendwie der türkische Geheimdienst in Kenia Abdullah Öcalan entführt hat, sondern dass es ein Zusammenspiel von Geheimdiensten verschiedener Staaten war und genau nochmal krasser gezeigt hat. Und darauf geht Abdullah Öcalan auch viel in den Verteidigungsschriften ein, dass nochmal viel, also auf der einen Seite krass er schreibt sozusagen seinen Restglauben an den westlichen demokratischen Rechtsstaat, war damit total zerstört. Und die Erkenntnis, dass die Revolution global internationalistisch gedacht werden muss. Und in dem Sinne, das neue Paradigma, was dann entstanden ist, für Kurdistan bedeutet die Abkehr von dem Anstreben eines Nationalstaats, aber global bedeutet den Aufbau der demokratischen Moderne anzustreben, was im Prinzip ja nichts anderes ist als die Verbindung von allen revolutionären Kräften auf der Welt, unabhängig von nationalstaatlichen Grenzen gedacht. Genau, und damit ist es eigentlich eine Umkehr von dem, was in der Gründungsphase war. In der Gründungsphase war Internationalismus eine Inspirationsquelle für die Bewegung. Aber mit dem neuen Paradigma und insbesondere mit der Revolution in Rojava ist die Bewegung hat eine internationalistische Strahlungskraft entwickelt. Also Leute interessieren sich auf der ganzen Welt für die kurdische Bewegung und lernen von dem neuen Paradigma. Und genau deswegen ist es unserer Meinung nach so, dass Rojava und die kurdische Bewegung halt das Potenzial hat, so eine dritte Phase zu entwickeln, also wieder so einen internationalistischen Geist auf der ganzen Welt zu entwickeln, dass Menschen wieder den Glauben daran haben, dass Revolution möglich ist. Genau, dann würde ich kurz auf die kurze Geschichte von Internationalismus in Rojava selber eingehen. Es hat damit angefangen, dass relativ kurz nach der Revolution 2011 sich Internationalistinnen und Internationalisten den Selbstverteidigungskräften JPG und JPG angeschlossen haben. So ein bisschen inspiriert von den internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, wo 50.000 Menschen aus 53 Ländern nach Spanien gekommen sind, um dort zu kämpfen. Und zu der Zeit es auch angefangen hat, dass sich Menschen, die so medizinische Skills haben, medizinische Ausbildung haben, nach Rojava gegangen sind, um mit ihren Fähigkeiten die Revolution zu unterstützen. Dann ist ein wichtiger Moment natürlich Kobane, was auch gezeigt hat, dass so internationalistische Solidarität auf der ganzen Welt eine Rolle gespielt hat. Also ein Grund war, warum Kobane nicht gefallen ist. Und halt in den Auswirkungen danach, auch was ich am Anfang meinte, natürlich ist es war irgendwie so ein Hype, wo dann auch viel weggebrochen ist, aber trotzdem nach Kobane super viele Strukturen auf der ganzen Welt entstanden sind, viele Menschen die Bewegung kennengelernt haben und dabei geblieben sind, die Bewegung weiter kennengelernt haben. Dafür steht Kobane auch auf jeden Fall. In Rojava selber hat sich das insofern gezeigt, dass nach Kobane immer mehr Menschen nach Rojava gekommen sind, um auch die zivilen Strukturen der Bewegung kennenzulernen, also um die Gesellschaftsarbeit kennenzulernen und insofern dort die Revolution zu unterstützen, aber auch von der Bewegung zu lernen. Genau, und das fällt so ein bisschen in die Zeit, in der ich auch da war. Und dadurch, dass mehr Menschen gekommen sind, gab es die Notwendigkeit, weil es dann auch in der Bewegung diskutiert wurde, wie damit umzugehen ist. Und auf jeden Fall es immer als positiv gesehen wird, wenn Menschen kommen, mit der Bewegung in Austausch treten wollen. Und genau dann es die Initiative gab, für Strukturen zu schaffen für Internationalisten. Und da möchte ich zwei Projekte erwähnen. Zum einen das Projekt der Frauenbewegung, das ist das Frauendorf Jinba, in dem sich die internationalistische Perspektive der Frauenbewegung in Rojava wiederfindet. Das Jinba wär ein riesiges Thema, über das man noch ganz viel erzählen würde, könnte. Es gibt auch es ist eine Freundin wieder zurück in Deutschland, die längere Zeit in dem Frauendorf Jinba gearbeitet hat. Und wenn es Interesse gibt, kann man bestimmt auch dafür nochmal so einen Abend wie heute organisieren, wenn Leute darüber mehr hören wollen. Aber ganz kurz gesagt, also es ist ein Dorf, was aufgebaut wird, wo später 100 Frauen aus der Region, ca. 100 Frauen aus der Region leben werden. Und was halt von Grund auf anhand der drei Säulen des demokratischen Konföderalismus, Frauenbefreiung, Ökologie und Basisdemokratie aufgebaut werden kann, aufgebaut wird. Und genau, eben auch ein Anlaufpunkt sein soll, wo Internationalistinnen ankommen können, wo sie mitarbeiten können, wo sie mit der kurdischen Bewegung, mit der kurdischen Frauenbewegung in Kontakt treten können, diskutieren können. Genau, das, was die Frauenbewegung angeht. Dann darüber hinaus die angesprochene internationalistische Kommune. Dabei ist es auch die Idee, eine Struktur zu schaffen, wo Leute organisierter ankommen können. Also bei uns war es ein bisschen alles ein bisschen improvisiert. Okay, es kommen irgendwie jeden Monat kommen Leute an. Dann wurde von den Strukturen dort meistens eine kurze Reise organisiert. Also wir sind dann einmal in den Kanton Kobane gefahren, haben im Kanton Jizre ganz viele Institutionen kennengelernt, viel diskutiert, um so einen Überblick zu gewinnen. Und das war auch bei den folgenden Gruppen, die nach uns gekommen sind, genauso. Bei uns war es so, dass wir zum Beispiel die Sprache eher so das unter uns organisiert haben, wie wir die Sprache lernen. Und die Idee mit der internationalistischen Kommune ist, das organisiert zu haben, also einen Ort zu haben, wo Leute ankommen, wo es Sprachunterricht gibt, wo es eine Einführung gibt in die Bewegung, politische Bildung gibt, wo die Leute so ein bisschen an die Hand genommen werden, so ein bisschen gesagt wird, worauf zu achten ist, wenn Menschen in den Strukturen der Bewegung arbeiten, mit der Gesellschaft zusammenarbeiten. Genau. Und dann nach so einer Einführungszeit halt der Ausgangspunkt dafür sein kann, dass Menschen sich in die Strukturen der Bewegung, von dort in Strukturen der Bewegung gehen können. Und genau, neben dem halt auch ein Ort sein kann, wo Vernetzung stattfindet, also wo Menschen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Orten, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bewegungen ankommen, sich vernetzen können, sich organisieren können und damit der Kampf, der in Rojava passiert, auch in andere Gesellschaften getragen werden kann. Konkret sieht es gerade so aus, dass ähnlich wie bei dem Frauendorf ein Dorf aufgebaut wird, was komplett von Grund auf neu aufgebaut wird, auch viel auf ökologische Bauweise setzt, also viel mit Lehmsteinen gearbeitet wird. Und genau, bis das Dorf fertig ist, wird es halt weiter so laufen, dass ein bisschen improvisiert wird, aber im Prinzip gibt es eine Struktur, die schon besteht für Menschen, die dorthin kommen. Genau, jetzt würde ich noch als letztes was über meine Zeit in Derik erzählen. Nach so einer Zeit, wo ich angekommen bin, wo ich ein bisschen die Sprache gelernt habe, wo es politische Bildung gab, bin ich nach Derik gegangen und dort in die Jugend arbeiten. Erstmal zu Derik selber. Derik ist eine größere Stadt im Dreiländereck zwischen der Türkei, Irak und Syrien und ist dementsprechend sehr vom Handel geprägt und ist dadurch auf jeden Fall im Verhältnis zu den anderen Städten in Rojava eine reichere Stadt. Ist eine Stadt, in der relativ früh das Regime vertrieben wurde. Und seitdem eigentlich keine kriegerischen Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Und dementsprechend ist die Selbstverwaltung dort sehr fortgeschritten. Es ist eine Stadt, in der die Bevölkerung sehr durchmischt ist. Es gibt ein Drittel kurdische Bevölkerung, ein Drittel assyrische Bevölkerung, ein Drittel arabische Bevölkerung und genau die eigentlich die komplette assyrische Bevölkerung sind Christen. Dadurch gibt es sehr, sehr viele verschiedene Kirchen, Moscheen. Und eigentlich schon traditionell auch zu Zeiten des Regimes gibt es ein gutes Miteinander zwischen den verschiedenen Gruppen. Und die Selbstverwaltungsstrukturen werden halt dort von allen Gruppen angenommen. Also es gibt Stadtteile, wo hauptsächlich Assyrer wohnen, wo das Kommunensystem funktioniert, genauso wie in den kurdischen Stadtteilen. Was in anderen Städten teilweise anders ist, zum Beispiel in Kamischlo, wo Stadtteile vom Regime kontrolliert werden und allgemein viel, viel mehr Konfrontationen, gegenseitige Ablehnung und so weiter zwischen verschiedenen Gruppen in der Stadt gibt. Genau, ich würde kurz was zum Kommunensystem sagen. Ich meinte schon, dass es in Derik sehr gut funktioniert. Das Kommunensystem, die Kommune ist erstmal die Basis des demokratischen Konföderalismus, also die Organisierungseinheit, in der eigentlich möglichst viele Entscheidungen getroffen werden sollen, Entscheidungen, die das tägliche Leben betreffen. Und die Kommunen sind so geschnitten, dass es ungefähr 50 bis 100 Haushalte sind. Also man hat sich die Stadt Derik angeguckt, hat geguckt, wo gibt es Straßen, wo gibt es Kieze, wie macht es Sinn, die Kommunen aufzuteilen, wie macht es Sinn, diese Kommunen zu Stadtvierteln zusammenzufassen. Und dementsprechend wurde einfach gesagt, okay, das ist jetzt eine Kommune und damit sind alle Menschen, die dort wohnen, die im Einzugsbereich dieser Kommune leben, sind Teil dieser Kommune, was noch nicht heißt, dass sie sich beteiligen. Was halt auch ein großes Problem ist. Natürlich gibt es Menschen, die das System ablehnen oder auch Menschen, die keine Lust haben, politisch aktiv zu sein oder Menschen, die vielleicht die Vorzüge davon noch nicht erkannt haben, sich selbst zu verwalten. Sodass es oft so ist, dass das System von Menschen getragen wird, die sehr viel Initiative zeigen. Die Kommune in sich ist so organisiert, dass es eine Stellvertreterin und einen Stellvertreter gibt, die die Kommune im Stadtviertel bzw. im Dorfrat repräsentieren, wenn es sich um ein Dorf handelt. Und neben der Stellvertreterin und dem Stellvertreter gibt es verschiedene Kommissionen, wo Leute, die Verantwortung für diese Kommission übernehmen wollen, Teil dieser Kommission werden können. Eigentlich überall gibt es eine Gerechtigkeitskommission, wo Konflikte, die innerhalb der Kommune auftreten, zum Beispiel zwischen Familien, innerhalb von Familien, geklärt werden sollen. Und halt nicht darauf basieren, dass Leute irgendwie bestraft werden, sondern so ein bisschen, was man hier wahrscheinlich unter Mediation verstanden wird, versucht wird, also einen Ausgleich zu schaffen. Wenn man auf dieser Ebene der Kommune nicht zu einer Lösung kommt, dann gibt es diese Gerechtigkeitskommission, wie auch die anderen Kommissionen, auch auf den anderen Ebenen. Also es gibt auf Stadtviertelebene, auf Stadtebene und auf sowas wie Landkreisebene gibt es auch eine Gerechtigkeitskommission. Und wenn der Streit nicht gelöst werden kann, geht es immer an eine höhere Ebene. Und erst wenn auf Landkreisebene man zu keiner Einigung kommt, dann wird es an das Gerichtssystem wird der Fall an das Gerichtssystem übergeben, also was dann auf zum Beispiel auf den Gesellschaftsvertrag in Rojava beruft oder auf sowas wie Gesetze. Und dieses im Gericht dann halt auch Leute sanktioniert werden können. Also es gibt dann auch Gefängnisse, wobei zu den Gefängnissen, man versucht halt Gefängnisse aufzubauen, die nicht so wie Gefängnisse sind, dass Leute in Einzelzellen weggesperrt werden und irgendwie da für sich hinleben, sondern es eigentlich Orte sein sollen, wo es jeden Tag Bildung gibt, wo die Leute zusammen leben, wo sie zusammen zum Beispiel kochen, ihren Alltag organisieren, um so die Probleme zu lösen. Das zum Thema Gerechtigkeitskommission. Dann gibt es überall eine Gesundheitskommission. In der Gesundheitskommission sollen Menschen arbeiten, die als MultiplikatorInnen in der Kommune fungieren, also die eine gewisse medizinische Grundausbildung haben. Dabei geht es auch viel darum, alternative Heilmethoden zu betonen. Also in Syrien ist es sehr verbreitet, bei allen möglichen Krankheiten auf Antibiotika zurückzugreifen, was ein großes Problem ist. Und darüber hinaus als nächsten Step, wenn sozusagen in der Kommune also sozusagen größere Gesundheitsfälle sind, soll es Polikliniken geben, also so in Stadtteilen, auf dem Land, wo eigentlich der Hauptteil der Gesundheitsversorgung stattfinden kann. Also im Prinzip, man will dem zentralen Modell, was es im Moment gibt, und momentan gibt es in Rojava große Krankenhäuser, in den größten Städten gibt es Krankenhäuser, sonst gibt es eigentlich kaum was. Demgegenüber will man ein dezentrales System, eine dezentrale Gesundheitsversorgung stellen, die dann natürlich umsonst ist. Genau, und das Gesundheitssystem finde ich eigentlich ein krasses Beispiel dafür, für diese Widersprüche, was ich am Anfang so ein bisschen meinte. Also die Idee, dass es überall Polikliniken gibt, ist halt fast noch nicht umgesetzt. Also es gibt vielleicht in ganz, ganz wenigen Städten, Stadtteilen gibt es solche Kliniken, wo dann Menschen hingehen können, umsonst auch versorgt werden. Die Realität für den Großteil der Bevölkerung sieht so aus, dass es niedergelassene Ärztinnen und Ärzte gibt, wo man hingeht und am Ende für seine Dienstleistungen bezahlt und dementsprechend halt es Menschen gibt, die es eher leisten können, die einen höheren Standard haben als andere. Genau, es zeigt halt, das Ziel ist das Richtige, aber es ist noch richtig, richtig viel zu tun. Und genau so gibt es ganz viele Beispiele, wo es eigentlich noch sehr, sehr weit von dem Ideal entfernt ist, aber was sozusagen nicht heißt, dass es irgendwie schlecht ist oder die Leute zu langsam arbeiten oder sowas, sondern es ist halt die Realität, es ist eine Kriegssituation, es ist ein komplett neues System, was aufgebaut werden muss, die Menschen haben krass verinnerlichte staatliche, eine Staatsmentalität verinnerlicht und da ist es eigentlich voll, also dann ist es voll logisch, dass diese ganzen Sachen voll lange dauern. Dann gibt es Selbstverteidigungskommissionen, wo in der Selbstverteidigungskommission sind die Menschen in der Kommune organisiert, die die Verteidigung des Stadtteils im Ernstfall übernehmen würden. Die kriegen eine kurze militärische Ausbildung und sind sozusagen die unterste Ebene in einem vielschichtigen Selbstverteidigungssystem in Rojava. Und genau, neben der Verteidigung im Ernstfall sind das zum Beispiel auch die Leute, die, wenn es irgendwie Feste gibt, wenn es Demonstrationen gibt, diese schützen. Also wenn es eine Demonstration gibt, dann sieht man immer Leute, die haben so Westen an, da steht hinten HPG drauf. Das ist die Organisierung der Selbstverteidigungskommissionen der Kommunen. Und die sozusagen deren Aufgabe ist dann zum Beispiel, die Demonstration zu schützen. Genau, dann gibt es eine Stadtverwaltungskommission, also es gibt auch eine Stadtverwaltung in der Stadt, die dann so eine Müllabfuhr und all sowas Mögliche hat, aber im Prinzip sollen solche Sachen auch lokal gelöst werden. Also eigentlich wird gesagt, die Straße, die durch die Kommune geht, das ist für die Erneuerung der Straße ist zum Beispiel die Kommune verantwortlich oder für die Müllentsorgung in der Kommune ist die Kommune verantwortlich. Das wird in der Stadtverwaltungskommission geregelt und eben dies dann genau an die höheren Ebenen, also auch an die Stadtverwaltung der Stadt angeschlossen. Dann gibt es eine Ökonomiekommission, deren Aufgabe ist es, wenn es zum Beispiel gemeinsame Anschaffungen von der Kommune gibt. Also was in Dere ganz oft ist, dass Kommunen zusammen Dieselgeneratoren betreiben, weil es gibt so zentralen Strom, der kommt teilweise von den teilweise auch neu eroberten Staudämmen, teilweise von so großen Dieselgeneratoren, die ganze Zeit halt laufen. Aber die halt nicht 24 Stunden Strom liefern, sodass eigentlich überall so dezentral noch so kleine Generatoren rumstehen und dann halt zum Beispiel die Kommune sich darum kümmert, dass die am Laufen ist, dass Diesel dafür bezahlt wird irgendwie. Und genau das fand ich auch ganz spannend. Dann haben wir mal gefragt, wie das gemacht wird. Also zahlt jetzt jeder Haushalt gleich viel für das Diesel? Und in der Kommune, mit der wir dann geredet haben, war es halt so, dass sie gesagt haben, nee, sie gucken halt irgendwie eine Familie zahlt zum Beispiel gar nichts, weil die nicht genug Geld haben, sondern dass halt auch die Ökonomiekommission so ein bisschen darauf guckt, wie geht es den einzelnen Familien, wie so das Geld verteilt. Genau, dann, das war es zu den Kommissionen in den Kommunen. Dann gibt es eigentlich neben dem Kommunensystem gibt es noch zwei weitere Kommunensysteme, die parallel dazu aufgebaut sind. Einmal das Kommunensystem der Frauen und das der Jugend, die im Prinzip die gleichen Kommissionen haben sollen, die gleiche Struktur haben sollen. Und genau, die Frauenkommunen, das funktioniert auch, aber zum Beispiel bei den Jugendkommunen in Derek ist es so, und ich hatte gesagt, Derek ist eigentlich die Stadt, wo das selbst das System am weitesten fortgeschritten ist, am weitesten ausgebaut ist. In Derek ist es so, dass es von 100 Kommunen nur in 2 Kommunen die Jugendkommune gibt. Also das ist wieder so ein Beispiel dafür. Es gibt noch viel Arbeit auf jeden Fall zu tun. Und dann ist die Kommune auch gleichzeitig ein Ort. Also jede Kommune hat ein Zentrum, ist sowas wie ein Stadtteilzentrum, wo jeden Tag eine Person ist, also entweder Stellvertreterin oder Stellvertreter oder eine Person aus den Kommissionen, was halt Anlaufpunkt ist bei Problemen, wo Treffen veranstaltet werden und so weiter und so fort. Das zum Kommunensystem. Dann würde ich was zur Jugend sagen, weil ich ja in der Jugend organisiert war und gearbeitet habe. In der Bewegung gibt es neben der autonomen Frauenorganisierung eine autonome Jugendorganisierung, weil dem Rechnung getragen wird, dass es ein Machtverhältnis von Älteren gegenüber Jüngeren gibt und dementsprechend eine autonome Organisierung braucht, um das auszugleichen. Die Jugend hat in allen großen Städten Jugendzentren, eigentlich immer genau zwei. Zwei, weil es gibt ja sozusagen die autonome Frauenorganisierung und die autonome Jugendorganisierung. Und wo sich das beides trifft, gibt es die jungen Frauen, das ist die autonome Organisierung der jungen Frauen, die ein Zentrum haben. Und dann gibt es ein Zentrum der Jugend gesamt. Diese Zentren sind erstmal Anlaufpunkte für alle Jugendlichen in der Stadt. Also Jugendliche, die nicht wissen, was sie machen sollen, denen langweilig ist, die Bewegung kennenlernen wollen, die eines der Angebote, die von dem Zentren ausgehen, wahrnehmen wollen. Und eigentlich dadurch bildet sich so ein bisschen so eine Gruppe, was dann als die Jugend der Stadt bezeichnet wird. Und die sozusagen eine Organisierung, die nochmal parallel zum Kommunensystem gedacht werden muss, wo es dann innerhalb der Menschen, die dort aktiv sind, eine Struktur gibt, dass es auch wieder Stellvertreterinnen und Stellvertreter gibt, die dann an dem Dachverband der Jugend ein Teil von sind. Dann zum Beispiel Konferenzen organisiert werden, wo Aktionen geplant werden, Kampagnen geplant werden und so weiter und so fort. Und wiederum gibt es auch neben diesen Stellvertreterinnen und Stellvertretern gibt es Kommissionen. Eigentlich auch können beliebige Kommissionen gebildet werden, aber es gibt eigentlich immer Kommissionen für Sport, Selbstverteidigung, Kunst, Kultur, Sprache. Es gibt eigentlich in einem Jugendzentrum gibt es Sprachunterricht, also die kurdischen Jugendlichen können alle Kurdisch sprechen, aber können kein Kurdisch schreiben, weil sie arabische Schriftzeichen gelernt haben in den Schulen vom Regime. Und genau, es werden Sportangebote geschaffen und auf diese Weise ist es nicht so, wie man sich ein Jugendzentrum in Deutschland vorstellen, wie sie oft laufen, dass irgendwelche Träger, hauptsächlich ältere Leute, sich Gedanken darüber machen, was die Jugend braucht und irgendwelche Angebote schaffen, sondern dass im Prinzip die Jugend der Stadt selber ein Angebot für sich aufbaut. Genau, dann, wo ich mich auch oft an Deutschland erinnert gefühlt habe, ist, dass es natürlich nicht so ist, dass alle jetzt dahin rennen und super Bock haben auf die ganzen Sachen. Also viele Jugendliche gibt, die sich nicht so richtig für Politik interessieren. Also es gibt zum Beispiel in allen Städten, gerade in den Städten gibt es so eine Art Internetcafés, wo gerade super viel Counter-Strike gespielt wird, also wo es Jugendliche gibt, die morgens dahin gehen, Counter-Strike spielen, aber jetzt nicht so Bock haben, in der Kommission mitzuarbeiten und dann halt viel diskutiert werden muss, den Jugendlichen vermittelt werden muss, warum es wichtig ist, warum es Sinn macht, warum es auch Spaß machen kann, sich selber zu verwalten, warum es Spaß machen kann, Politik zu machen. Genau, dann soll halt im Idealfall, und das passiert auch, Organisierung der Jugend von den Jugendzentren ausgehen. Also was ich mit den Jugendkommunen meinte, das sollte eigentlich von der Jugend der Stadt aufgebaut werden, also von den Menschen, die in das Jugendzentrum kommen. Und was wir auch oft gemacht haben, wir sind an die Schulen gegangen, an die zwei Universitäten gegangen, die mittlerweile aufgemacht wurden. Und dort wurden dann mit initiiert, dass sich so Schülerinnenräte und Studierendenräte bilden. Genau, aber es gibt auch Aktionen und Demonstrationen. Also die Jugend wird dann beteiligt, wenn irgendwie Demonstrationen organisiert werden. Man geht dann zusammen dahin. Und genau, es gab auch eine Zeit, wo militante Aktionen von der Jugend ausgehen. Also es gab im Frühjahr gab es den Vorfall, dass im Schengal Peschmerga und die Bewegung gekämpft hatten und dort auch mehrere Freunde der Bewegung gefallen sind. Und die Partei von den Peschmerga, von Wasani, die KDP, hat halt auch so Büros in Rojava. Und am Tag nach diesem Vorfall, nachdem die Freunde dort gefallen sind, gab es militante Aktionen. Steinen wurden diese Orte angegriffen. Teilweise in einem Ort wurden sie abgefackelt. Also ist auch Ausgangspunkt von militanten Aktionen. Genau, dann, was in der Zeit, wo ich in Derek war, noch eine super wichtige Erfahrung war, war die Gesellschaftsarbeit kennenzulernen. Also erstmal ist es so, dass wir Internationalistinnen, aber auch die Freundinnen und Freunde der Bewegung, die für die Jugendarbeiten zuständig sind, in Familien wohnen. Also abends, nachdem die Arbeit im Jugendzentrum oder wenn man unterwegs war zu Ende ist, ist man in eine Familie gegangen und damit halt die ganze Zeit man in Diskussionen mit der Gesellschaft ist und so ein Ohr an der Gesellschaft hat, also genau weiß, was sind gerade die Probleme der Menschen, man auch super viele verschiedene Perspektiven mitbekommt, dadurch, dass man in verschiedene Familien geht. Und was dann nicht unbedingt Familien sind, wo man zum Schlafen hingeht, aber was halt dann eher tagsüber passiert, ist, dass auch ganz gezielt zu Familien gegangen wird, die noch nicht so überzeugt sind. Also zum Beispiel Familien, die eher mit der KDP nahestehen, also der Partei, die in Südkurdistan an der Macht ist. Und oder auch zu Familien gegangen wird, die eher dem Regime nahestanden. Also wir waren zum Beispiel oft in assyrischen Familien. Ein Großteil der assyrischen Familien stand eher dem Regime nah. Und genau, dann findet man sich irgendwie im Wohnzimmer wieder, wo ein riesiges Assad-Porträt hängt und diskutiert trotzdem über die Vorzüge des Kommunensystems. Und irgendwie funktioniert es auch. Also immer mehr Leute denken zwar noch irgendwie, dass der syrische Staat noch irgendwie einen Einfluss hat, gehen aber trotzdem zu den Versammlungen der Kommunen und beteiligen sich darin. Oder auch in Derek gibt es Beispiele davon, wo so eigentlich Familien, wo man eher sagen würde, die stehen der KDP nahe, so eine Rolle wie zum Beispiel Stellvertreterinnen, Stellvertreter des Kommunensystems, so eine Rolle wahrnehmen. Also genau, es wird dann trotzdem angenommen. Genau, allgemein lässt sich sagen, dass die Gesellschaft in Kurdistan und in Rojava sehr, sehr viel lebendiger ist, dass es sehr viel alles irgendwie näher ist. Also es super normal ist, dass sich Menschen mehr besuchen, mehr kennen, also eigentlich sich die ganze Nachbarschaft kennt, fast die ganze Stadt kennt, sich gegenseitig besucht wird und so weiter und so fort und allgemein so ein solidarischer Geist in der Gesellschaft gibt. Und dadurch halt das System viel organischer angenommen werden kann. Also teilweise diese Strukturen, die ich gerade beschrieben habe, mit irgendwie Kommission und Kommunen und Versammlung und so weiter, fast gar nicht bräuchte, weil super viel auch schon informell in der Richtung läuft. Also ein Freund, den wir kennengelernt haben aus Rojilat, aus Ostkurdistan, das ist sozusagen der Teil, der im Iran ist, er meinte, dass in dem Dorf, wo er aufgewachsen bin, eigentlich seit tausenden von Jahren Selbstverwaltung gelebt wird und halt so Probleme gar nicht auftauchen. Also dass es zum Beispiel eine Familie gibt, die nicht so viel Land hat wie die anderen, nicht so viel Geld hat wie die anderen, aber dann einmal in der Woche das ganze Dorf für diese Familie mitarbeitet und also informell diese ganzen Sachen, die dort, für die jetzt Strukturen geschaffen wurden, schon laufen. Genau, eine Sache, die auch präsent ist und wo auch die Jugend dann gemeinsam am Start ist, sind Beerdigungen. Also es gibt eigentlich in der Zeit, wo ich da war, sind wir eigentlich fast zweimal die Woche zu Beerdigungen gefahren. Also es dann immer zwei bis vier Gefallene von der Front in Raqqa gab, die in Derek beerdigt wurden, wo es dann Konvoi gibt vom Krankenhaus zum Friedhof, wo es dann dort eine Zeremonie gibt, wo die Namen der Gefallenen vorgelesen werden. Und also nicht nur bei den Beerdigungen, sondern allgemein im Alltag die Gefallenen super präsent sind. Also dadurch, dass Straßennamen, die Namen der Kommunen, jede Kommune hat einen Namen eines Gefallenen, jede Institution, jeder Ort, so, der irgendwie an die Bewegung, an dieses ganze System angeschlossen hat, ist nach einem Gefallenen benannt. In den Orten der Bewegung gibt es überall Porträts von Gefallenen und Man merkt richtig, wie die Menschen dadurch eine krasse Verbindung dazu aufbauen und es eine Sache ist, die die Menschen immer weiter an die Revolution glauben lässt, weil sie wissen, dass Menschen dafür ihr Leben gegeben haben, dass es eben weitergeht. Genau, abschließend würde ich sagen, dass für mich in Rojava zu sein viel bedeutet hat, auch mit mir selber konfrontiert zu sein, also mit eigener Mentalität konfrontiert zu sein, mit der eigenen Einstellung zum revolutionären Kampf konfrontiert zu sein, mit Eurozentrismus konfrontiert zu sein und halt auch so mit Formen von politischer Organisation, von Formen von politischem Aktivismus und so weiter konfrontiert zu sein und genau in dem Sinne viel sich neben dem Unterstützen der Revolution dort, ich würde sagen, für alle Menschen, die dort sind, auch sehr, sehr viel für die Menschen selber verändert in ihrem Bewusstsein, wie sie die Dinge sehen, wie sie die ganze Welt sehen und so weiter. Und sich so ein Gefühl einstellt, so ein Gefühl, dass eine andere Welt möglich ist und dadurch eine krasse Motivation, Moral gewonnen werden kann, weiterzugehen und genau für eine andere Welt zu kämpfen.